Ich begrüße ganz herzlich jetzt hier im Studio Gebhard Bock. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Herr Bock, Sie haben Ihr Buch mitgebracht, Die Schuld des Schweigens, aber Sie haben ja auch eine lange Geschichte, bevor Sie zum Schreiben gekommen sind. Und vieles hat Sie geprägt. Das Leben, ja, ist in da eben die Zeit vor dem Schreiben und die Zeit nach dem Schreiben bei Ihnen. Vielleicht kann man so einteilen. Ja. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Was hat Sie dazu gebracht?
Eigentlich war es eine Sehnsucht von mir. Ich wollte immer schreiben. Es ging schon in der Schule an, dass ich da gerne Aufsätze geschrieben habe. Aber das Leben hat es nicht zugelassen. Ich habe damals im Alter von 15 Jahren, musste ich die Oberschule verlassen. Meine Mutter war der Meinung, dass ein Studium für mich so oder so nicht in Frage kommt, also Abitur und so weiter, muss man gar nicht erst machen. Es ist viel vernünftiger, man lernt einen Beruf. Und was habe ich gelernt? Ich habe technischer Zeichner gelernt und auf diesem Beruf habe ich dann aufgebaut und habe später dann Regelgeräte konstruiert, hydraulische Regelgeräte konstruiert. Und daraus ergab sich dann, dass ich als Projekt Ingenieur oder Projektleiter für Projekte, für technische Projekte, das heißt Antriebe, regelbare Antriebe für Maschinen, das war dann lange mein Leben, bis ich ungefähr 60 Jahre alt war. Und dann, als ich 60 war, wurde die Firma, bei der ich gearbeitet habe, verkauft an einen US-Investor, und der bestand wie so oft darauf, dass alle Betriebsangehörigen, die älter als 50 Jahre alt sind, erstmal entsorgt werden müssen. Und dann gehörte ich eben zu dem Entsorgungsgut. Da stand ich nur da und wusste nicht so richtig, was ich da plötzlich jetzt machen sollte. Also so richtig alt fühlte ich mich damals noch nicht mit 60. Das kann es noch nicht gewesen sein, habe ich schon vor Uli Hoeneß gesagt. Und da bin ich erstmal aufgrund einer Anzeige zu der Telefonzelle gegangen, habe dort eine Ausbildung gemacht. Das war sehr interessant für mich. Da bin ich auch wieder so ein bisschen mit dem Bereich des Dialoges in Verbindung gekommen. Denn Telefonseelsorge, die lebt ja nun vom Dialog hauptsächlich. Und das habe ich dann 6 Jahre lang gemacht.
Und in Ihrer Zeit als quasi Projektleiter, da hat Ihnen das Schreiben gar nicht gefehlt? Oder haben Sie gar keinen Gedanken daran?
Doch, dann es hat mir immer gefehlt. Es hat mir immer gefehlt. Ich kann mich erinnern, oft bin ich auf langen Reisen, ich musste ja auch viel in der Gegend herumfahren. Ich war damals mit meinem Beruf auch in Polen, in der Tschechoslowakei also immer meistens bei irgendwelchen Industrieausstellungen. Und da musste ich also auch viel mit dem Auto rumkutschieren, und dann habe ich auf diesen langen Fahrten mir oft gedacht, so richtig fehlt mir ja noch was. Eigentlich wolltest du ja immer schreiben. Aber das waren so flüchtige Gedanken, die sind dann schnell wieder vergangen, und dann hat mich das Getriebe wieder vereinnahmt. Dann war ich wieder drin im Betrieb, in den Projekten, die ich da zu lösen hatte. Hat mir auch Spaß gemacht, war interessant, sehr interessant sogar zum Teil. Aber das Schreiben hat mir gefehlt. Das war immer so eine mehr oder weniger latente Sehnsucht. War nicht immer gleichermaßen präsent, aber irgendwie hat es mich nie ganz verlassen.
Aber aus der Sehnsucht dann wirklich ein gebundenes Buch zu machen, das ist ja ein Schritt, den schaffen auch nicht viele. Wie war das bei Ihnen dann?
Ja, also zunächst habe ich mir gedacht, also ganz unvorbereitet kannst du da nicht hingehen. Und habe erstmal so einen Fernkurs gemacht, Schreiben lernen oder irgendwie sowas ähnliches war das. Bei diesem Kurs, den ich da gemacht habe, habe ich festgestellt, dass ich überhaupt nicht schreiben kann. Also das heißt, das, was ich unter Schreiben verstand, war überhaupt nicht akzeptiert. Das war auch nicht aktuell. Das war auch, wenn ich, aus meiner heutigen Sicht muss ich sagen, das war sicher auch nicht gut. Aber ich habe es probiert und ich habe gedacht, also das war eine Sehnsucht von dir. So richtig lasse ich das jetzt nicht los. Ich bleibe dabei, ich versuche es. Und ich habe es versucht. Und ich habe dann mit meinem ersten Buch, der Suibro hieß das, das ist ein bisschen verwirrender Name, man muss ihn eigentlich von hinten lesen. Wenn man denn das Wort Suibro von hinten liest, dann heißt es Horbius. Und da ich ja in Horb geboren wurde und ganz in der Nähe im Dorf Nordstetten aufgewachsen bin, habe ich mich natürlich auch da mit diesem Thema Horb in der NS-Zeit auseinandergesetzt. Da habe ich noch einige Dinge aufarbeiten müssen. Das fängt damit an, dass ich 1935 geboren bin und in meinem 10. Lebensjahr, zu dem Zeitpunkt, als ich eigentlich darauf brannte, zu der Hitlerjugend zu kommen, genau in dem Jahr ist dann alles zusammengebrochen. Und es ist auch für einen angehenden Hitlerjungen, der ich zwar nie gewesen bin, eine ganze Welt zusammengebrochen. Ich kann mich entsinnen, ich war also richtig neidisch auf meinen älteren Bruder, der war da schon und ich wollte halt auch dahin. Nun ja, heute fehlt es mir nicht, aber mein Vater war überzeugter Nationalsozialist. Er ist zwar im Krieg gefallen, dann, auch das war ein Schock für uns, für die ganze Familie, und ich hatte immer das Gefühl, also da fehlt etwas. Es gibt noch so viel zu sagen zu dieser Zeit und zu diesen Themen, die es da gegeben hat. Und ich habe dann in dem Roman der Suibro, der ist 2005 rausgekommen, habe ich so eine allegorische Figur geschaffen, den ich Suibro nannte. Und den habe ich in Horb oben auf den Schütteturm hinaufgesetzt. Und von dort ließ ich ihn dann herunterschauen auf das Geschehen in der Stadt da unten. Und diese Stadt da unten, die verwandelt sich ja ständig. Da ändert sich ja immer etwas. Das ist ja eines meiner Lebensthemen, dass die Veränderung des Menschen, das heißt das Werden des Menschen. Das Werden ist ja der Begriff oder das Thema, das mich mein ganzes Leben lang schon immer sehr stark beschäftigt hat. Nun ja, ich habe den Suibro oben runterblicken lassen und er hat alle Enttäuschungen erlebt. Er hat erlebt, wie eine Jüdin in Horb überlebt, indem sie eine Frau, der sie unglaublich ähnlich sieht, das war damals, es geht auch übrigens auf eine tatsächliche Begebenheit zurück, dass die Bahnhofswirtin in Horb eine ganz große Ähnlichkeit hatte mit dieser Jüdin. Und die beiden haben sich angefreundet. Und das führte dann dazu, dass die Jüdin mit dem Pass dieser Bahnhofswirtin sich bewegen konnte, ohne dass sie einen gelben Stern tragen musste. Und diese Geschichte habe ich aufgegriffen, die hat mich auch beschäftigt. Und an dieser Kerngeschichte, konnte ich einiges abarbeiten, was mich auch bewegt hat in der Zeit. Und
Wie sehr hat Sie das belastet, auch dass Ihr Vater glühender Nationalsozialist war und quasi die Saat auch an Sie schon ein bisschen weitergegeben hatte?
Das Schlimmste ist, dass man ihn nie befragen konnte. Er ist ja gefallen im Krieg. Er war ja so überzeugt von der Idee des Nationalsozialismus, dass er sich freiwillig gemeldet hat. Er wäre eigentlich unabkömmlich gewesen, weil er damals in der Waffenfabrik Mauser in Oberndorf gearbeitet hat. Und dann, dort wäre er eigentlich unabkömmlich gewesen. Er hat sich nicht nur einmal, er hat sich 3 oder 4 Mal freiwillig gemeldet, bis sie ihn dann plötzlich genommen haben. Und er ist dann in den letzten Monaten des Krieges tatsächlich auch gefallen. Und das Schlimme war, man konnte ihn nie befragen, man wusste nie so richtig, wie er die ganze Geschichte bis zum Ende erlebt hat. Ich hätte also gerne gewusst, nachdem ich eigentlich irgendwo schon begriffen habe, dass man sich auch für den Nationalsozialismus begeistern konnte, hätte ich gerne gewusst, wie hat er nun gesehen, das, was daraus geworden ist, und welche Konsequenzen hätte er daraus gezogen. Nun, das konnten wir ihn nie fragen. Ich habe ihn zuletzt im Jahre 1944 im Sommer gesehen, und ein Dreivierteljahr später war er tot. Also das war dann nicht mehr möglich.
Aber es war natürlich auch eben in der Nachschau für Sie persönlich eine wichtige Auseinandersetzung, die Sie dann mit dem Buch mehr oder weniger auch sehr spät ja erst abgeschlossen haben oder betätigt haben.
Ja, also abgeschlossen habe ich dieses Thema eigentlich nie, bis heute nicht. Deswegen bin ich auch so ein extremer Kriegsgegner. Wollen wir das einfach mal so sagen. Was daraus geworden ist, wie die Leute reagiert haben, wie die Leute, die vorher die Gegner des Nationalsozialismus so sehr bekämpft haben, beziehungsweise Leute, die denunziert haben. Die Tatsache, dass diese Leute anschließend dieselben waren, es waren exakt die gleichen Leute, die dann anschließend die ehemaligen Nationalsozialisten oder auch die damals noch denunziert haben. Es waren die gleichen Leute. Das hat mich eigentlich am meisten geschockt. Natürlich war es für uns nicht einfach. Ich kann mich entsinnen, dass ich mit meiner Mutter schon durchs Dorf gelaufen bin und die Leute haben dann hinterher gerufen, ach, euch müsst ihr mal aufhängen und sowas. Also das waren keine schönen Szenen, die man da erlebt hat. Und auch das gehört für mich zu diesen sehr beeindruckenden Erfahrungen, mit denen ich da zu tun hatte. Und die mich auch heute noch beschäftigen, das muss ich ganz offen zugeben, das ist für mich nie ganz verdrängt worden. Also das war immer irgendwo auch präsent, hat mich geprägt.
Haben Sie da selber dann auch sowas wie Schuld gefühlt, dann für Ihren Vater oder auch sogar selber?
Und zwar einfach nicht, weil ich da nun irgendwo an irgendwelchen Untaten beteiligt war. Mein Schuldgefühl ging gewissermaßen über einen Umweg, weil ich meinen Vater sehr geliebt habe und immer emotional versucht habe, ihn zu entschuldigen. Das hat bei mir so eine Art Schuldgefühl hinterlassen. Das war also schon, das sind Dinge, die einen nicht so leicht loslassen. Und ich muss also heute sagen, klar, mein Vater hätte wahrscheinlich, so wie ich ihn heute einschätze, so ähnlich reagiert, wie ich heute auch reagiere. Er hätte nie akzeptiert, dass eben Juden im Konzentrationslager umgebracht werden. Aber es ist eben geschehen. Und es ist geschehen durch ein System, dem er angehört hat und dem er zugehört hat und zu dem er sich auch zugehört gefühlt hat, wie er damit umgegangen wäre, man weiß es im Moment. Ich hätte ihn, wie gesagt, gerne gefragt.
Aber das Schreiben hat Ihnen auch geholfen, diese dunkle Geschichte, die persönliche Geschichte auch zu bewältigen.
Ich habe diese bittere Erfahrung, auch die Tatsache, dass beispielsweise bei uns im Dorf, das weiß ich jetzt zufällig, weil mein Vater, bis er in den Krieg gezogen ist, auch der Ortsgruppenleiter des Dorfes war, im Dorf war. Und ich weiß daher von meiner Mutter, die es dann weitererzählt hat, dass mein Vater oft von einer Frau angesprochen wurde, die ihren eigenen Mann verunglimpft hat, ja, denunziert hat. Der Mann, gut, das war ein Trinker, er hat sie geschlagen und sie wollte sich befreien und hat also immer erzählt, wie schlimm der Mensch über den Adolf Hitler geschimpft hat. Und den müsse man jetzt ins Konzentrationslager bringen, das sei nicht mehr erträglich und so weiter. Und mein Vater hat es nie aufgegriffen. Allerdings, nachdem er dann im Krieg war, also nach 1943, hat sein Nachfolger die Distanz nicht gehabt und hat den Mann dann tatsächlich ins Konzentrationslager geschickt. Nach dem Krieg war genau diese Frau die allererste, die den späteren Ortsgruppenleiter angegriffen hat und denunziert hat, weil er angeblich ihren Mann ins Konzentrationslager gebracht hat. Das sind Geschichten, mit denen, da schluckt man dann ein bisschen.
Ne? Die Fahnen, die sich dann drehen einfach. Aktuelles Buch von Ihnen heißt Die Schuld des Schweigens. Eigentlich auch kann man direkt auf dieses Thema der NS-Geschichte auch noch übertragen, aber Sie haben es jetzt sicher nicht nochmal genau zu dem Thema geschrieben.
Ich hab die Schuld des Schweigens auch in diesem Buch noch einmal zurückgegriffen auf die Zeit, weil die Schuld als Thema ist ja auch ein vielseitiges Thema. Ich musste die Schuld erstmal aufgreifen als Thema, habe ich dann auch getan und komme dann allerdings auf die Schuld des Schweigens im Zusammenhang mit dem heutigen politischen Geschehen hin, indem ich eben versuche darzustellen, dass man nicht einfach schweigen darf, wenn heute in der Politik oder im Weltgeschehen Dinge passieren, die man eigentlich nicht zulassen will. Ich könnte das jetzt zuspitzen auf die Frage, wer will eigentlich Krieg? Wer wollte eigentlich Krieg im Nahen Osten? Wer wollte Krieg überhaupt? Gibt es überhaupt einen Menschen? Ich stelle dir jetzt die Frage, gibt es Menschen, die ihren Acker verlassen, die ihre Werkbank verlassen, um lieber in den Krieg zu ziehen und andere Menschen totzuschießen? Ich glaube, das gibt es nicht. Also diese Mechanik, die zu Kriegen führt, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Da stecken ja ganz andere Dinge dahinter, die man nennen muss. Man muss es sagen, wir wollen den Krieg nicht. Warum haben wir ihn trotzdem? Man muss die Frage stellen. Und man muss auch in diesem Zusammenhang die Frage stellen, was ist aus unserer Demokratie geworden? Warum gibt es Kriege, die von demokratischen Staaten ausgehen? Ich kann es nicht verstehen. Ich will es nicht verstehen. Ich stelle Fragen. Ich möchte wissen, wer schweigt zu diesem Thema. Ich kann Ich versuche zumindest nicht mehr zu schweigen. Ich versuche zumindest zu sagen, ja, also so geht es nicht weiter. Es gibt aber auch andere Dinge. Es gibt auch soziale Dinge. Es gibt Themen. Anstehende Veränderungen, die eigentlich nicht mehr lange aufgeschoben werden dürfen. Es gibt da so eine Einsicht von mir, ich habe das auch schon öfters irgendwann mal niedergeschrieben, indem ich gesagt habe, wenn Querdenker nicht gehört werden, auf Dauer nicht gehört werden, dann wird es eines Tages zu einer Katastrophe führen. Man muss auf Querdenker hören, um rechtzeitig einzulenken, rechtzeitig zu korrigieren. Denn wenn man das nicht tut, dann führt der Weg in die Katastrophe. Und das ist das, was mich beschäftigt. Ich sehe jetzt zum Beispiel in unserer Zeit, das habe ich auch hier so niedergeschrieben, in unserer Zeit kann man die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Wandels geradezu durch die Haut spüren. Mir geht es so, muss ich also ehrlich sagen. Gewählte Politiker verstehen sich nicht mehr als Anwälte der Bürger und haben auch nicht mehr das Gefühl, dass sie eine Rechenschaftspflicht haben. Also das Gefühl, ich nehme das so wahr. Die verstehen sich zwar als Repräsentanten des Bürgers, aber als Anwalt des Bürgers, dem sie gegenüber auch eine Rechenschaftspflicht haben. So verstehen sich nur noch ganz wenige Politiker. Es gibt da ein Schlüsselerlebnis bei mir. Ich war ja schon sehr früh politisch interessiert. Und ich war in den Jahren nach 1948, als sich bei uns in Deutschland die Regierungen gebildet haben, als wieder Parlamente eingesetzt wurde, da war ich eigentlich so richtig angetan von dieser Diskussion, von diesen Diskussionen, die damals zwischen den einzelnen Politikern geführt wurde. Da wurde wirklich argumentiert, da wurde gekämpft, da wurden Positionen bezogen. Und dann kam irgendwann, es hat mich eigentlich so, ich wusste, das ist jetzt ein Bruch. Irgendwann hat ein Politiker argumentiert mit dem Hinweis, ich mache das aus Prinzip. Und da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich Prinzip? Was ist eigentlich dem sein Prinzip? Was ist das für ein Argument? Das ist ja kein Argument mehr. Wenn ich sage, ich mache das aus Prinzip, das ist kein Argument. Das ist einfach sich aus der Verantwortung gestohlen. Und das hat mich sehr beschäftigt. Das war also damals schon im Jahre, das muss 1949, 50 oder sowas gewesen sein, als ich das erste Mal hörte, ein Politiker, der sagt, ich mache es aus Prinzip oder ich bin aus Prinzip dagegen oder dafür oder was auch immer. Es war ein Bruch, war für mich ein Bruch dieser eigentlich hochstehenden Diskussionskultur, die vorher war, als man noch wirklich nur mit Argumenten kämpfte und nicht mit Prinzipien.
Was sind jetzt Ihre Konsequenzen auch, die Sie daraus ziehen oder wenn Sie Fragen stellen, finden Sie auch Antworten oder wenn Sie die Schuldfrage stellen, finden Sie dann auch einen Schuldigen, wenn Sie nach Querdenker suchen, finden Sie Querdenker heute? Sehen Sie sich als einen?
Ja. Ich sehe mich selber eigentlich weniger. Ich weiß nicht, ob ich ein Querdenker bin. Ich habe mich mal so ausgedrückt. Vielleicht bin ich ein Schrägdenker mit schmerzhaften Kontakten mit den Leitplanken des Lebens. So habe ich das mal ausgedrückt und ich glaube, das trifft mich ganz gut. Ich glaube, damit komme ich zurecht. Da kann ich mich, so kann ich mich verstehen. Ich finde nicht immer einen Schuldigen. Es ist auch nicht unbedingt so, dass ich einen Schuldigen suche. Für mich ist die Schuld etwas, was losgelöst ist vom Schuldigen. Man kann natürlich auch darüber diskutieren, was ist Schuld überhaupt und was ist zum Beispiel, was ist individuelle Schuld, was ist kollektive Schuld, ein Thema, das ja gerade uns Deutsche ganz stark betrifft, wenn man bedenkt, dass es ja immer noch Menschen gibt, die der Meinung sind, dass die Deutschen eigentlich alles potenzielle Mörder sind. Wir haben da den amerikanischen Schriftsteller, wie hieß der schnell, der ja irgendwann einmal die Deutschen als potenzielle Mörder darstellen wollte. Und mir fällt jetzt der Name nicht ein. Er fand aber dann Widerspruch aus sehr kompetenten Seiten, also auch von erstaunlicherweise gerade jüdischer Seite wurde er dann angegriffen. Und das ist ja nun etwas, was uns Deutschen anhängt, diese Frage, wo sind wir individuell schuldig und wo sind wir kollektiv schuldig? Ich sage so, kollektive Schuld entsteht immer dort, wo ein Kollektiv handelt. Und individuelle Schuld ist eigentlich das, was ich der Einzelperson anlasten kann. Die Frage, wer ist schuld, ist für mich eigentlich gar nicht so richtig. Ich frage lieber, wie entsteht die Schuld? Und das ist ja auch mein Thema hier, Schuld des Schweigens. Die Schuld entsteht durch Schweigen. Die entstand auch in der nationalsozialistischen Zeit durch Schweigen. Ich habe das versucht darzustellen. Auch hier habe ich das versucht darzustellen, weil ich mich ja auch mit dem Thema Schuld wirklich auseinandersetzen wollte. Die meisten Menschen haben geschwiegen. Es war nicht so, dass alle Krieg wollten. Es war auch nicht so, dass alle Juden umbringen wollten. Aber erstaunlicherweise, und das ist überhaupt kein Unterschied zu heute, die lauten Menschen, die werden gehört. Die Schweigenden werden nicht gehört. Und das ist ein sehr bedeutsames Thema, für mich wenigstens ein sehr bedeutsames Thema. Ja.
Haben Sie da vielleicht auch eine Stelle, die wir aus dem Buch mal kurz anlesen können? Sie sind ja hier auch mit Büchern und mit Material.
Das deutsche Erbe habe ich hier, aber jetzt muss ich erst meine Brille finden. Das deutsche Erbe, also da habe ich mich schon damit auseinandergesetzt. Ich habe hier im Buch geschrieben: Im Namen der Deutschen wurden grausige Verbrechen begangen. Eine kollektive Schuld ist nicht justiziabel. Wir weisen die Darstellung von mordlüsternen Deutschen, eines mordlüsternen deutschen Volkes zurück. Und doch ist eine Schuld geblieben. Wir müssen sie formulieren und bekennen, damit die Opfer verzeihen können. Das geht mit nichts an. Damit habe ich nichts zu suchen, mag so mancher sagen und verweigert damit seinem historischen Erbe die Annahme. Dieses Erbe ist aber nicht nur NS-Verbrechen, Holocaust und Weltkrieg, sondern auch Bach, Beethoven, Goethe, Schiller, Hölderlin, Kant, Nietzsche, von Albertus Magnus bis zu den Geschwistern Scholl spannt sich der Bogen der historischen Persönlichkeiten, deren Erbe wir ebenso sind. Und dieses Erbe ist ein Ganzes. Wir können es nicht teilweise annehmen. 70 Jahre danach waren die Kinder, Enkel und Urenkel immer noch fassungslos, wie es geschehen konnte, und stehen alleingelassen vor der Mauer des Schweigens. Ja, und später habe ich mich dann noch einmal mit der Schuld des Kollektives auseinandergesetzt. Kollektiv macht sich schuldig, wer als Kollektiv handelt, wegsieht, schweigt oder Verantwortung ablehnt. Das ist keine neue Moral, sondern die Moral, die in der Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus nicht ausgeprägt und auch nicht angenommen war. Wie konnte sich die Mehrheit unseres Volkes auf ein Kollektiv ohne individuelle Schuld und individuelle Verantwortung verstümpeln? Die Freiheit des Menschen ist begrenzt, indem er einem Kollektiv angehört. Das Kollektiv bindet. Die Gemeinschaft von Gleichgesinnten bietet Schutz und Nestwärme. Diese Vorteile waren von Anbeginn und sind bis heute das Fundament von Machtstrukturen, das heißt von Unfreiheit. Kollektives Empfinden ist ein archaischer Teil des Menschen und bleibt dabei indes der Anfang des Weges zum individuellen Bewusstsein. So war im Mittelalter von herausragenden Persönlichkeiten abgesehen die Individualisierung nur marginal, zum Beispiel in der Bildung von Zünften, das heißt von kleinen Kollektiven innerhalb großer Kollektive erkennbar. Der Weg wird zum gereiften individuellen Bewusstsein führen. Religiös und ethisch angelegte Kollektive sind oft deckungsgleich. Vorurteile aufbauend werden sie von bedenkenlosen Machthabern bis in unsere Zeit zur Verankerung von Machtansprüchen missbraucht. Die antisemitische Gesinnung hat sich auf diesem Weg bis heute am Leben gehalten. Wie unheilvoll rassistische und religiöse Urteile sind und wie sie missbraucht werden, zeigt die endlose Liste von Kriegen in unserer Geschichte. Dabei waren es immer die machtbesetzten Potentaten, die Kriege angezettelt und zu verantworten hatten. Der Mensch steht zwischen der Unfreiheit im Kollektiv und der absoluten Freiheit, die er nur in absoluter Einsamkeit erreicht. Und dort bleibt er sein eigener Gefangener. Die Gemeinschaft absolut freier Menschen setzt ethische Qualitäten voraus, die uns im dafür notwendigen Maß noch nicht gegeben sind. Die Erschaffung des Menschen ist noch nicht vollendet. Diese Entscheidung oder diese Einsicht mag an dieser Stelle tröstlich erscheinen. Politisch orientierte Kollektive sind unverzichtbar, stellen sich indessen gegen unsere Individualität. Sie sind sozial, religiös und gesellschaftlich fundiert, werden aber zuweilen auch durch äußeren Druck auferlegt. Ja, so viel hier zu dem Thema individuelle Schuld.
Welchem Kollektiv fühlen Sie sich zugehörig?
Bitte?
Welchem Kollektiv fühlen Sie sich zugehörig?
Ich fühle mich einem, also wenn Sie mich so fragen, dann will ich es auch so nennen, wie ich es hauptsächlich empfinde. Ich fühle mich dem Kollektiv der suchenden Menschen zugehörig. Ja, also das scheint mir wichtig zu sein. Und das ist eigentlich das, was ich versuche, hier mit dem Buch auch irgendwo deutlich zu machen. Macht euch auf den Weg und beginnt wenigstens zu suchen.
Manche viele suchen dann aber auch nach einfachen Antworten. Wie das ist thematisieren Sie das dann auch? Oder wenn Sie dann eben das Thema Populismus sehen oder wenn Sie das Kollektiv
richtig.
Auf der einen Seite, dann definiert man irgendwas von Begriffe wie Leitkultur, auf der anderen Seite wieder die totale Individualisierung. Wie gehen Sie mit diesem Phänomen um? Die vielleicht eine ähnliche Ausgangssituation haben, aber zu völlig anderen Schlüssen kommen.
Wie Sie? Wie war Ihre erste Frage?
Die Suchenden, die eben halt dann nach einfachen Antworten
ja, suchen. Es zeigt sich da die Bequemlichkeit, die ein Kollektiv anbietet. Die Bequemlichkeit, die ein Kollektiv auch interessant macht. Man muss aber eines wissen. Menschen, die nach Macht streben, benutzen genau das Kollektiv. Es ist immer eine bestimmte Mechanik da drin, eine bestimmte Zwangssituation, die zum, zur Machtstruktur führt. Oder das heißt, Machtstrukturen werden ganz einfach auf Kollektiven aufgebaut. Und es läuft oft so, das ist übrigens selbst bei religiösen Sekten so, dass man dem Individuum, der sucht, der möglicherweise auch gesellschaftlich nicht angenommen ist, dem bietet man eine Identität an, im Kollektiv eine Identität an. Hier kannst du dazugehören, zu uns kannst du kommen, bei uns bist du aufgenommen, wir bieten dir eine Identität an. Der suchende Mensch geht dahin, geht auf, wird anerkannt, geht auf und wird anschließend missbraucht. Die Verantwortung für das Geschehen, so war es im Dritten Reich, so ist es heute noch, die Verantwortung für das, was geschieht, wird dem Kollektiv übertragen. Man trägt keine persönliche Verantwortung mehr. Man ist für das Kollektiv, man gehört zum Kollektiv und ist für das Kollektiv. Und das ist genau das, was eben auch oft bei religiösen Kollektiven der Fall ist. Deswegen ist die Gefahr, dass religiöse Kollektive eben auch für Machtstrukturen, für den Aufbau der Machtstrukturen missbraucht wird, so groß. Ja, das ist ein Thema, dem wir uns stellen müssen und das uns auch einsichtig machen sollte, gelegentlich, indem wir manche Leute verstehen, ohne ihnen Recht geben zu müssen. Ja. Aber es kann zum Verständnis führen.
Herr Bock, wie haben Sie das Buch denn veröffentlicht? Haben Sie einen Verlag? Machen Sie das alles selber?
Also es ist so, dass diese Art von Bücher werden, also da reißen sich die Verlage nicht unbedingt drum. Es gibt aber Verlage, darunter auch diesen 26 Verlag, das ist eine Kooperation zwischen der Verlagsgruppe Random House und der Books on Demand und die drucken so ziemlich alles, was man ihnen vorlegt, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, das habe ich wahrgenommen. Es schien mir, ich habe offen gestanden auch keine große Lust gehabt, da nun einen Verlag zu finden, der hier diesen Text, dieses Buch veröffentlicht. Der eine hat gemeint, es müsste dicker sein. Das Buch hat immerhin 200 Seiten, also so dünn ist es nicht. Aber es gibt ganz unterschiedliche Begründungen, weshalb also da der Text abgelehnt wurde. Viele haben mich an andere Verlage weiterverwiesen, haben gesagt, die sind da viel, viel kompetenter, aber die haben dann auch wieder nicht mehr gewollt. Also lassen wir das. Ich habe es dann einfach über den 26 Verlag gemacht. Und das ist natürlich... man kann da Lektorate zukaufen, habe ich aber nicht gemacht. Sicher sind da auch noch einige Fehler in dem Buch drin, zumindest aus der Sicht eines Lektors. Aber mir geht es einfach um den Inhalt.
Wo würden Sie sich einsortieren im Buchhandel? Es ist ein Sachbuch, aktuelle...
Ein Sachbuch. Sachbuch. Es ist auch eingeordnet.
Und dann wenn man es dann nochmal in die Unterordnung, aktuelle politische Kommentare oder in welcher Form würden Sie das dann nochmal runterbrechen oder zusammenfassen?
Ja, es ist, also es ist wohl beides. Ich gehe zum Teil sehr auf sehr aktuelle politische Dinge ein. Auf der anderen Seite habe ich manchmal auch das Gefühl, ich habe mich auch im Philosophischen verloren, ein bisschen im Philosophischen verloren. Und ich habe, das Buch beginnt eigentlich mit dem Thema Diktatur und Vielfalt. Dort schreibe ich also Folgendes: Gerade in unserer Zeit konzentrieren sich Konzerne, politische Strömungen, Wirtschaftsräume, Religionen und Ethnien zu Machtblöcken, die den Menschen bequeme, selbstbestätigende Identifikation anbieten, sie dabei freilich zu verführbaren, mit den missbrauchbaren Herdentieren macht. Vielleicht Vielfalt ist die natürliche Feindin der Diktatur. Das ist etwas ganz Wichtiges. Deswegen bin ich großer Anhänger der Vielfalt. Weil sie Kontrolle erschwert oder unmöglich macht, liegt es im Wesen der Diktatur, die Vielfalt zu unterdrücken. Dabei ist es gleichgültig, ob ein Tyrann oder eine machtbesetzte, selbstgerechte Gruppe das Sagen hat. Eine erstarrte Monokultur ist immer das Merkmal der Tyrannei. Es kann ein Despot sein. In unserer Zeit müssen wir freilich allerdings auch erkennen, es gibt auch die Tyrannei der gierigen Machtstrategen aus der Welt der Finanzwirtschaft und globalen Konzerne. Hier komme ich also sehr schnell und sehr stark in die Sozialkritik hinein. Dort, wo Entscheidungen ausschließlich dem finanziellen Gewinn dienen, agieren sie im Gehäuse der Demokratie. Durch Täuschung, Fehlinformationen, Korruption, Handelsverträge und Verleumdungen wird es ausgehöhlt und Platz geschaffen für Vorteilsnahme und Entrechtung der Bürger. Und am schlimmsten ist, auch vor Kriegen schrecken diese Kräfte nicht zurück.
Das sind verschiedene Teilbereiche jetzt gleich schon mal angesprochen, die wir nochmal vertiefen können. Das eine ist die Vielfalt, das andere ist eben das Geld, das Wesen des Geldes, wie sie es dann auch nennen. Ist es dann Kapitalismuskritik?
Ja, zum Wesen des Geldes habe ich auch etwas geschrieben hier. Geld ist auf einer Seite Bestätigung und Gegenwert einer Leistung und sichert auf der anderen Seite den Anspruch auf eine solche. So dürfte ursprünglich einmal der Sinn des Geldes erklärt worden sein. In diesem Sinne ist es heute für die meisten Menschen auch richtig. Nur leider nicht nur. Wäre es dabei geblieben, stünden dem Geld immer adäquate Werte gegenüber, die von schaffenden Menschen in aktueller Zeit geleistet werden können. Inzwischen hat sich unsere Gesellschaft in Geldbesitzende und Werteschaffende aufgeteilt. Die Menge des Geldes übertrifft das Leistungsvermögen der Werteschaffenden um das Mehrfache. Beim derzeitigen Kostenpreisniveau steht der explodierenden Menge des Geldes kein erbringbarer Gegenwert mehr gegenüber. Dieses Missverhältnis zeigt, dass der Wert des Geldes entweder zu hoch angesetzt ist oder die Werteschaffenden bis in die Zukunft hinein verschuldet sind. Geld ist eben auch ein Speicher für Leistung. Zur Sicherheit dem Sparer, der diese Leistung in übersehbarer Zeit abrufen wird. Tut er dies nicht, stört indem sein Sparvermögen den Ausgleich zwischen Geld und werteschaffender Leistung. Schlimmer ist dies als Folge von spekulativ vermehrtem Geld. Da wird Geld zum Schuldschein für Werte, die noch geschaffen werden müssen. Allein im Jahr 2010 wurde global ein Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 63 Billionen Dollar erreicht und dem standen spekulativ generierte Gelder in Höhe von 600 Billionen gegenüber. Allein in diesem Jahr wurde also Geld generiert, für das die werteschaffenden Menschen knapp 10 Jahre lang umsonst arbeiten müssen, um ihre Schulden bei den Geldhabenden und durch geschaffene Werte abzudecken. Ja, das ist ein deutliches Missverhältnis. Geldbesitzende und Werteschaffende, so muss man das auch sehen, meiner Meinung nach. Und wenn dann plötzlich die Werteschaffenden verschuldet sind, weit in ihre Zukunft hinein verschuldet sind, einfach deswegen, weil so viel Geld existiert, für das sich die Werte erst noch schaffen müssen, das ist absurd. Ja, das ist absurd. Also ich habe auch irgendwo anders noch geschrieben, die Generierung von Geld aufgrund von Spekulationen ist ungefähr genauso unzulässig, wie es ein Perpetuum mobile ist. Also das heißt, es kann genauso wenig funktionieren auf Dauer, wie ein Perpetuum mobile funktionieren kann. Ein Perpetuum mobile geht physikalisch nicht, man weiß es. Und die Generierung von Geld durch Spekulation, das ist genauso unmöglich. Also eigentlich nicht machbar. Es darf nicht sein. Ja, weil es einfach die ganze Geschichte von Geldfluss stört.
Aber eine Änderung ist nicht in Sicht. Kapitalismus wird uns erhalten bleiben und damit auch die Form des Geldes, der Geldvermehrung.
Wir werden den Kapitalismus nicht einfach abschaffen können. Aber eines können wir schon. Wir können versuchen, diese Gedanken in das Bewusstsein der Menschen hineinzutragen. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann wird sich auch irgendwann einmal das Bewusstsein so verändern, dass diese Form von Kapitalismus auch nicht mehr möglich sein wird. Also, das ist meine Hoffnung.
Dass andere Werte bei den Menschen auch ankommen und zählen?
Ja, wir haben ja die Globalisierung erlebt und es ist so, wohl so, dass bei der Globalisierung die wichtigen Werte vergessen wurden. Notwendigkeiten, also Sozialisierung und Solidarisierung, Humanisierung, das sind Werte, die man ja auch hätte globalisieren können und eigentlich auch noch muss, denn anders geht es nicht. Wir werden sonst irgendwann gegen Mauern fahren. Die Globalisierung, wenn sie am Ende angekommen ist, werden wir nur noch Monokulturen haben, keine Vielfalt mehr. Und genau diese Vielfalt ist ja das, worauf unsere Schöpfung gedeihen soll. Und es fährt an die Wand. Und vor allen Dingen, es führt zu alternativlosen Lösungen. Wir werden dann irgendwann, wenn die ganze Globalisierung, die ganze Vereinfachung des Lebens oder Reduzierung des Lebens auf eine Monokultur, wenn es weitergeht, dann führt es ja automatisch zu alternativlosen Lösungen. Das heißt, es wird eine Machtstruktur zustande kommen, die unvorstellbar ist. Und die auch gar nicht mehr zulässig ist. Ja, das geht einfach nicht mehr. Man muss die Vielfalt schon deswegen hochhalten und pflegen, damit eben genau das nicht geschieht. Die Globalisierung muss ihre Grenzen finden zugunsten der Vielfalt. Ja.
Also ist Vielfalt auf der guten Seite und die Monokultur auf der schlechten Seite?
Ja, kann man genau.
Können Sie immer so leicht unterscheiden zwischen Gut und Böse?
Nein. Die Grenzen sind fließend und es kommt immer aufs Thema an. Es ist immer die Frage, welches Thema wird jetzt abgearbeitet? Dann wird mal die Vielfalt wichtiger sein. Die Monokultur kann Leistungen erbringen, die in mancher Vielfalt möglicherweise nicht gegeben sind und nicht möglich sind. Aber auf der anderen Seite muss man zur Vielfalt auch wieder zurückkehren können. Meine Monokultur kann ein Vorteil sein, kann ein Vorteil sein, muss es aber nicht. Aber man darf nicht auf ihr sitzen bleiben. Man muss zur Vielfalt wieder zurückkehren. Das ist das, was ich eben meine.
Die gibt es auf jeden Fall hier im Freien Radio auch noch und nöcher bei der Wüstenwelle. Was sind Ihre nächsten Projekte oder vielleicht auch mal, wie läuft die Lesung ab am Freitag in der Begegnungsstätte Hirsch?
Am Freitag wird um 15 Uhr die Lesung. Ich erwarte eine lebhafte Diskussion bei dieser Lesung. Und ich habe bei der Lesung auch immer wieder Pausen eingesetzt, damit eine Diskussion zustande kommen kann. Meine Texte mögen natürlich auch zuweilen etwas hölzern sein. Und weil das so ist, habe ich den Musikanten, den Harfenspieler und Liedersänger Friedrich Wolf Schuster gewinnen können. Und er wird dem Hölzernen meiner Texte wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen mehr Elastizität geben. Ich hoffe sehr, es wird eine Veranstaltung, die nicht zu trocken sein wird. Der Herr Schuster hat wunderschöne Lieder, die auch zu meinen Texten, also zu den Themen passen mögen. Und ich freue mich jetzt einfach mal auf diese Veranstaltung.
Und dann kann es auch noch eine durchaus kontroverse Diskussion geben. Die Diskussion kann durchaus auch kontrovers sein.
Aber ja, natürlich, also das hoffe ich sogar. Das hoffe ich sogar sehr. Diskussion, wo nicht kontrovers, das ist ja langweilig, ne?
Vielen Dank, Herr Bock, dafür, dass Sie da waren, für Ihre offenen Worte und für die Beispiele aus Ihren Büchern, aus Ihrem Buch. Dankeschön, alles Gute für die Lesung und für die weiteren Bücher, die noch kommen mögen.
Vielen herzlichen Dank.